Diese Pathologie, die ich vorstelle, ist eigentlich eine sehr alte Pathologie, sagen wir so, die wurde schon vor über 2000 Jahren mal diagnostiziert durch sehr gute Hände. Der Titel heißt die unklare oder ungewöhnliche Ulnarisparese mit Fragezeichen. Und wir haben einen Patienten, das passiert uns ja auch allen ein bisschen, wir haben einen tropfenden Wasserhahn. Wir versuchen natürlich die Schrauben zuzudrehen, aber es gelingt uns nicht. Wir wissen, dass tropfende Wasser sehr viel Wasser verliert, mehrere hundert Liter im Jahr, also wir müssen das ja natürlich einmal beheben. Uns gelingt es nicht, dann fragen wir natürlich den Installateur. Der kommt, er freut sich natürlich, denn der wird viel Geld verdienen. Nur dieser Installateur kommt und hat einen Schraubenschlüssel mit und es gelingt ihm nicht, richtig aufzumachen. Und das Ganze fällt ihm aus der Hand. Ja, dann werden Sie sich fragen, warum? Ja, da sagt der Chef, in den letzten 3 Jahren habe ich so Schwächen in meinen Armen, ich kann nicht wirklich arbeiten, ich muss zum Arzt gehen. Gut, der Patient geht zum Arzt und wir sehen diese Veränderung an der Muskulatur. An was denkt man jetzt, wenn man solche Atrophien sieht in der Handmuskulatur, vor allem im Adduktorbereich? Comments from the audience oder auch vom Netz? Welchen, also jetzt ist es natürlich eine
Möchte
Frage.
Möchte jemand von Ihnen was sagen dazu?
Also welche Nervenstruktur könnte sowas auslösen, wenn Sie so eine Atrophie sehen? Welche Nerven versorgen diese Muskulatur, die intrinsische Handmuskulatur? 2 wichtige Nerven, der Ulnaris und der Medianus. Und diese Loge hier wird vor allem vom Ulnaris versorgt. Das ist ein schöner kleiner Nerv. Der Patient hat seit circa 3 Jahren Taubheitsgefühl. Taubheitsgefühl und zwar vor allem am vierten und fünften Finger. Das ist, wie gesagt, typisch das sensorische Gebiet des Nervus ulnaris. Aber die Muskulatur wird eben, wie gesagt, die Adduktormuskulatur und auch die Lumbricalis werden innerviert. Er hat eine zunehmende Schwäche, das heißt, er kann nicht mehr diese beiden Finger zusammendrücken, er kann nicht mehr drehen. Das ist eben, deswegen fällt ihm alles aus der Hand. Bei diesem Befund ist es natürlich klar, er muss zum Neurologen. Der Neurologe wird ihn wahrscheinlich die Nervenleitgeschwindigkeit machen und es wurden 3 unterschiedliche Untersuchungen gemacht von 3 unterschiedlichen Neurologen. Die kamen zum Schluss, dass ein Nervus ulnaris Syndrom ist. Das Nervus ulnaris Syndrom ist meistens hier in dem Ellbogen. Der Patient wurde operiert, wurde aber nicht besser. Nun, wenn es nicht besser wurde, kommt er wieder zum Neurologen. Der vierte Neurologe sagte, nein, das ist kein Sulcus, sondern es ist ein Distales. Distales ist der sogenannte Guyon'sche Kanal, der liegt hier und da kann natürlich auch komprimiert werden, was verständlich ist, denn hier Druck eine große, wie zum Beispiel Platten legen oder so draufzuschlagen, da kommt es relativ häufig zu Ulnarisparesen. Nun, Patient wollte sich operieren lassen, aber der Orthopäde sagt, das ist ein komischer Befund, schauen wir, ob nicht was anderes dahinter ist. Nun, der Patient, wie er zu uns gekommen ist, zur weiteren Diagnostik, kam mit zwei großen Taschen voller Röntgenbilder und Befunde und das waren seine Befunde. Das Halsröntgen war unauffällig beschrieben, das HWSCT war unauffällig beschrieben, ein Schädel-MRT wurde auch gemacht und beschrieb kleine Glioseherde, sehr häufiger unspezifischer Befund. Es wurde ein Ellbogen-MRT gemacht, das eine Auftreibung des Nervus ulnaris beschrieb. Es wurde eine sogenannte Angio-MRT durchgeführt, weil der Patient manchmal kalte Finger bekommen hatte. Und es wurde ein Handgelenks-MRT durchgeführt, das unauffällig war. Wir gehen jetzt diese Bilder durch. Auch zum Schluss haben wir natürlich den Ultraschall gemacht, aber der ist so konklusiv, dass ich auf das nicht ganz eingehen werde. Nun, ich zeige Ihnen dieses Bild. Das ist sehr wichtig, denn hier zeigt sich schon die Pathologie. Ich muss sagen, der Befund war negativ. Was relativ häufig ist bei diesen HWS-Röntgen, bei dieser Diagnose, weil man es einfach meistens sehr häufig nicht richtig herausprojiziert. Irgendeiner eine Idee? Gut, wir gehen dann weiter, wir besprechen das später. Jetzt machen wir eine CT-Untersuchung, die ist jetzt natürlich ein bisschen technischer, also wir müssen ungefähr auf diese Region schauen, das ist ein Kontrastmittel-CT und hier ist natürlich die Diagnose ein bisschen sagen wir so, sehr subtil. Ein guter Radiologe würde sie sehen. Und hier haben wir die koronaren CTs. Und wenn man diese durchblättert, dann kommt die Pathologie heraus. Noch einmal zurück, sehr subtil, aber doch.
Gerhard, schauen wir mal, was der Chat zu der Geschichte sagt. Hat der Chat schon etwas gesagt?
Also beim Chat ist eine Frage gekommen, ob das eine Skoliose sein kann oder ob eine Skoliose auch dabei ist.
Skoliose kann er vielleicht haben, wenn man sich dieses CT anschaut, aber es ist keine ausgeprägte Skoliose und die würde nicht diese Nervenpathologie erklären. Wir gehen weiter zur MRT und auch hier ein ganz dezenter Befund. Diese Struktur hier, das ist eine MR-Angiografie, das heißt, wir sehen hier aufleuchten die Arteria subclavia und hier haben wir eine Einengung der Arteria subclavia. Das ist der Ultraschall. Wir haben hier jetzt eine Halsregionssonographie und hier sehen wir die Arteria subclavia mit dieser Struktur. So, ich zeige auch das Ultraschallbild. Das ist die Arteria subclavia und wenn wir zurückgehen, in diesem Bereich sehen wir diese Kugeln. Diese Kugeln sind die Nervenwurzeln. Und in diesem Bild ist die Pathologie zu sehen. Gut, das ist jetzt die Frage, das sind die Differentialdiagnosen. Licht an.
Und jetzt bitten wir Sie wieder abzustimmen. Im Chat kann man die Frage, wie Sie es im Hörsaal beantworten, nicht sehen.
Ich schließe die Umfrage.
Dann schließen wir die Umfrage.
Wir sehen die Ergebnisse.
Ja. 58% sind für 2 für die Stummelrippe.
Bei mir sind 67, im Chat sind sie ein bisschen eindeutiger. Allerdings habe ich dann noch C und D mit jeweils 17% dabei, der Rest 0.
Gut, Gerhard.
Gut, ja, bin da sehr zufrieden, das freut mich. Die amyotrophe Lateralsklerose kann natürlich schon isoliert Atrophien auslösen, nur würde man natürlich nicht diese Stenosen sehen. Die Stummelrippe ist natürlich die richtige Diagnose. Guyon-Kanal-Syndrom, das heißt also die Kompression des Nervus ulnaris im Sulcus, ist eigentlich sehr selten und man müsste auch in der Bildgebung etwas sehen. Die Multiple Sklerose macht jetzt nicht so eindeutige Atrophien. Das sind eher Gangstörungen, Bewegungsstörungen und das Sulcus Nervi Ulnaris Syndrom ist natürlich das häufigste Kompressionssyndrom. Hier hat die MRT überbewertet, der Nerv ist im Sulcus Nervi Ulnaris immer etwas dicker und immer etwas heller und damit ist wahrscheinlich dieser Befund zutage gekommen. Wir fahren da weiter. Gut, das ist die Stummelrippe und zwar man muss natürlich jetzt differenzieren, Stummelrippe, nicht jede Stummelrippe macht eine Ulnaris-Kompression. Warum Ulnaris-Kompression? Wenn wir uns die Anatomie des Plexus brachialis anschauen, wir wissen, dass der Nervus ulnaris nur von den Wurzeln C8 und TH1 hervorkommt. Das heißt, die Stummelrippe ist immer C7, das nennt man auch einen Atavismus, das heißt also einen Rückschritt in unserer Evolution, wo wir früher mehr Rippen hatten. Wir sehen ja auf diesem Bild nicht nur diese Stummelrippe auf der einen Seite, sondern auch auf der anderen Seite. Nur der Patient hatte nur eine Pathologie auf der rechten Seite. Wie erklärt sich das, wenn wir jetzt die Bilder alle nochmal anschauen? Das ist noch einmal die Sonographie. Hier haben wir die Nervenwurzeln und wenn wir dieses Video abspielen lassen, dann sehen wir in dieser Region, und das entspricht ungefähr in diesem Teil, dass hier am Ende der Halsrippe plötzlich diese Struktur hervorkommt und über diese Struktur reitet und diese eine extrem aufgetriebene Wurzel C8. Und wenn wir weiterfahren und das nächste Bild, das kommt, das ist die Arteria subclavia. Und wenn wir diese Struktur hier anschauen, zurückverfolgen, dann sehen wir, dass hier dieses kleine Band von der Halsrippe, die hier ist, also von hier nach unten zieht, die Nervenwurzel C8 extrem einengt und auftreibt und zusätzlich noch diese Subclavia-Stenose auslöst. Das muss man sich so erklären, an der Spitze dieser Stummelrippe ziehen sehr straffe Bänder nach distal, nach caudal in die Lunge hinein, in die Pleura. Das sind die sogenannten cervicocupularen Ligamente. Die führen dazu, dass die Nervenwurzel C8 extrem eingeengt wird, nach vorne verdrängt und um diese Bänder herum reiten muss. Noch ein Bild zur Erklärung, wie das im Ultraschall ausschaut. Hier die Nervenwurzel C8 und diese abrupte und aufgetriebene Nervenwurzel. Wenn wir das ganze Bild noch, wenn wir hier diesen Stumpf hernehmen, der Stummelrippe, das entspricht ungefähr, dann sehen wir hier diese sehr echogene Struktur und das ist das dicke Band, das jetzt im Längsschnitt dargestellt wird. Also diesen Längsschnitt entspricht ungefähr diesem Areal. Wenn wir uns die Bilder der MRT, warum kommt es hier auch zu einer Einschnürung der Arterie, weil eben diese Stummelrippe hinter der Arterie nach distal sieht und eben diese Einschnürung der Arterie subclavia macht. Und damit kommt es zu dieser hochgradigen Stenose. Im CT sehen wir die Bilder, und das wird leider sehr häufig übersehen, dass diese Stummelrippen ebenfalls vorhanden sind. Und auch im CT kann man diese kleinste Einschnürung erkennen. Das haben wir schon, Entschuldigung, müssen wir überspringen. So. Da sehen wir noch das Video, das sehr schön diese Einschnürung auch in einer 3D-MOF zeigt. Und das MRT, das wir nach der Bildgebung gemacht haben, zeigt ebenfalls diese Stummelrippe, hier dieses dicke Band und hier diese stark aufgetriebene Nervenwurzel C8. Wichtig ist, dass man beim MRT eben die schräg eingeneigte koronare Bildgebung nimmt mit T2 oder mit wassergewichteten Sequenzen, damit man eben diese hyperintensen Signale der Wurzeln erkennen kann. Hier gibt es eine schöne Einteilung, diese Klassifikation nach Roos. Es gibt bis zu 8 verschiedene Bänder, die von verschiedenen Strukturen der Halswirbelkörper nach unten ziehen können, aber auch Verstärkungsbänder der Scalenusmuskeln sein können. Das ist ein Typ 3, diese Pathologie. Und man spricht in diesem Bereich, wenn die Pathologie so hoch ist und die Atrophie so ausgeprägt von einem Gilliard-Sumner-Hand. Ich glaube, damit sind wir am Ende des Vortrages. Das noch die Bilder zur Bestätigung. Hier haben wir die Scalenismuskeln, hier haben wir die Arteria subclavia, die hier bereits eingeengt wird. Und jetzt ist die Subclavia entfernt worden und hier sehen wir dieses massive Band, das die Nervenwurzel C8 einschnürt. Das wird dann gespalten und ein Teil dieser Stummelrippe, die da hinten sitzt, wird dann entfernt.
Gut. Ja, Gerd, vielen Dank für diesen großartigen und auch komplexen Fall. Und wir sehen, wie sich da nach dem CT und MR so viel Gebiete erobert haben, die hochklassige Sonographie zurückgekehrt ist.
Ich habe gefragt, was therapeutisch dann gemacht wird.
Man durchschneidet das Band und kürzt die Stummelrippe und je nachdem, wie der lokale Prozess vorhanden ist, zum Teil entfernt man auch Teile der Muskulatur.
Sag Gerd, wie häufig ist denn das?
Also es ist häufiger, als wir denken. Also die Stummelrippen, ca. 2% der Bevölkerung hat eine Stummelrippe. Würde man sagen, 10% der Patienten mit einer Stummelrippe haben wahrscheinlich Bänder. Nicht jedes Band wird wahrscheinlich eine hochgradige Kompression machen. Das Interessante ist, dass diese Bänder erst ab dem 30., 40. Lebensjahr symptomatisch werden. Also die Patienten kommen natürlich mit einer Stummelrippe auf die Welt und haben keine Symptomatik. Was wahrscheinlich passiert ist, dass das Gleitgewebe und das Gleitverhalten der Nerven mit der Zeit abnimmt und es damit zu einer Fibrosierung kommt.
Und da war ja zuerst eine Frage im Chat, Skoliose.
Also kann Skoliose hat sicherlich wenig damit zu tun.
Das ist da
das
oben.
Das größere Problem ist, dass unser Alltagsleben, wo wir nach vorne sinken, wo wir die Thoracic Outlet Region verkleinern, das bedeutet, wir arbeiten zu viel mit den Händen nach vorne. Diese Region zu verkleinern ist sicherlich ausschlaggebender als eine Skoliose.
Also zwar nicht direkt eine Skoliose, aber doch Fehlhaltungen und ja, all diese Dinge.